Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute wieder mal aus der Kategorie der Spiele, wie immer so, oder meistens zumindest, wenn nicht Sommerpause ist, in der Spielekategorie bei den Reviews. Mit dabei habe ich heute wieder mal den Jan. Wer sonst?
Hallo, herzlich willkommen. Ja, freut mich wieder ein bisschen über Spiele reden zu können. Die letzte Folge war ja sehr kurz, die heutige Folge wird deutlich länger sein. Es gab einige interessante Neuvorstellungen. Es geht weiterhin stark Richtung Weihnachten und die Firmen bringen ihre Top-Titel in Position, um dann unter dem Weihnachtsbaum zu liegen, quasi. Also deren Titel zumindest.
Apropos, wer sonst? Andreas und Roger, euch kriege ich auch mal vors Mikrofon. Wir stürzen uns direkt auf das, was ihr kostenlos hinten nachgeschmissen bekommt. Kostenlos hinten nachgeschmissen ist ein bisschen übertrieben, ihr müsst da was monatlich abonnieren. Xbox Live Gold und PlayStation Network Plus.
Genau, wie immer, die gesamte Liste gibt es in den Shownotes. Wir gehen immer nur auf ein paar Spiele ein, die vor allem besonders erwähnenswert sind. Ebenfalls wie immer im November gibt es dann ein sehr großes Line-Up. Auch da geht es nämlich lustigerweise immer Richtung Weihnachten so, dass dann wesentlich bekanntere oder auch teurere Spiele in diese Programme hineinkommen. Bei der Xbox sind es die erwähnenswerten Murdered Soul Suspect. Das waren sehr gute Spiele an und für sich. So ein bisschen Horror-Fantasy. Ist aber jetzt nicht so ein großer Schocker, also sehr so Mystery, sage ich jetzt mal fast, ja. War ein nettes Spiel. Was mich massiv wundert, ist, dass die ungeschickten Menschen von Microsoft das im November bringen, weil irgendwie gab es da im Oktober sowas, das sich Halloween nannte. Hätte ich im Oktober wesentlich schlauer gefunden, sei es drum. Es ist ein gutes Spiel, kann ich wirklich empfehlen. Zweites Spiel, das ich unterstreichen mag, wenn auch schon ein bisschen älter, Far Cry 3 Blood Dragon. War nur für sich eine Erweiterung zu Far Cry 3, gibt es dann in der zweiten Monatshälfte, soweit ich das bisher gelesen oder gesehen habe, dann kostenlos zum Download und noch zwei andere Titel, die ihr eben in den Shownotes findet. Wir kommen kurz noch zu den Spielen von Sony in diesem Monat. Bei einem Spiel, das ich sehr wärmstens empfehlen kann, Everybody's Gone to the Rapture. Das war der erste große Walking Simulator, ist auch so ein bisschen mysteriös, hätte, finde ich, auch fast besser in den Oktober gepasst. Da wachen wir auf in einer Stadt, die völlig leer ist und alle Menschen irgendwie offensichtlich aus ihrem Leben gerissen wurden, wobei sie nicht tot sind, das weiß man nicht so genau, sie sind einfach nur nicht mehr da. Aber du gehst dann durch Häuser und schmale Gassen und siehst da irgendwie noch Essen auf dem Tisch stehen, das ist halt schon mittlerweile verdorben ist, aber offensichtlich Menschen wirklich mitten aus ihrer gerade aktuellen Tätigkeit irgendwie rausgerissen wurden und bist dabei, das zu erkunden. Sehr schönes Spiel, grafisch, schön, du erlebst nicht besonders viel, aber es ist so ein bisschen halt eben dieses Erkunden, tolles Indie-Game, habe ich mir damals sofort gekauft, jetzt gibt es das gratis für alle, die möchten.
Die kostenlosen Games haben wir abgefrühstückt. Gehen wir doch weiter in den Bereich der Tests, PC und Konsole. Gestartet wurde der Oktober mit Mafia 3.
Ja, der nächst groß erwartete Mafia-Teil wurde endlich veröffentlicht, war ja schon an der Zeit. Ich habe mich sehr darauf gefreut, habe einige Stunden darin versenkt. Es ist ein wirklich gutes und gelungenes Spiel. Das Setting da irgendwie um 1968 herum finde ich sehr, sehr spannend. Es ist die Welt sehr schön gestaltet. Es ist wie immer eine sehr, sehr große Welt in Open-World-Stil. Das heißt, du hast auch sehr viel zu erkunden und zu erledigen. Zwei Probleme gibt es bei dem Spiel, die ich auch ansprechen möchte. Ansonsten ist tatsächlich alles wirklich super. Das erste Problem ist, die Story legt extrem schnell los und hat ein extrem hohes Tempo und ein extrem gutes Pacing. Die ersten 5-6 Stunden dachte ich mir wirklich, wow, Wahnsinn. Es flaut dann aber durchaus ab. Also man darf jetzt nicht das Gefühl haben, so wie es die ersten 2-4 Stunden weitergeht, geht es dann immer weiter. Hinten raus wird es dann ein bisschen träger, das Ganze. Auf der anderen Seite, Open World ist immer toll, aber Open World musst du halt auch mit Leben befüllen. Gerade in so einem Riesenspiel wie Mafia schaffst du das einfach auch als Entwickler nicht wirklich an jeder Stelle. Ist das Problem, das alle anderen auch haben, das will ich ihnen jetzt nicht groß ankreiden. Desto größer eine Open World ist, desto schwieriger wird es halt und desto mehr Hänger, sage ich mal, hat das Ganze immer wieder mal. Was mich wirklich gestört hat, ist die wirklich, wirklich, wirklich schlechte und unintelligente KI. Sei es der Gegner, sei es der Teamkollegen. Ich erwarte mir eigentlich in dem Spiel, jetzt irgendwie 2016, wenn ich beispielsweise, es ist ein brutales Spiel, klar, eine Handgranate werfe, dass meine eigenen Leute intelligent genug sind, da nicht hineinzulaufen, weil die ja wissen.
Ja, eigentlich.
Eigentlich, genau. Und das sind aber so Fehler, die das Spiel noch hat. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das vielleicht nicht durch Patches ausgebessert wird. Es war auch eine der großen Kritiken von vielen Spielern, hat auch teilweise zu Wertungsabzügen geführt. Mit Recht, absolut mit Recht. Die KI vermisst hier teilweise wirklich den Spielspaß. Ich würde mir sehr häufig wünschen, einfach alleine unterwegs zu sein, ohne Teammates, die wirklich sehr dumm sind und hätte teilweise lieber herausfordernde Gegner, die intelligenter sind. Es ist teilweise durchaus herausfordernd. Das liegt aber nicht daran, dass deine Gegner jetzt intelligent handeln, sondern einfach, dass sie wesentlich stärker sind als du, was irgendwie nicht Sinn und Zweck der Geschichte ist. Ja?
Eigentlich nicht, nein.
Ansonsten aber tatsächlich wirklich großartiges Spiel, war das, was wir erwartet haben. Wenn die jetzt noch die Fehler patchen, sage ich mal, ist es irgendwie so sehr, sehr nahe an der Top-Wertung für mich. Also gutes Game, KI-Fehler, ja. Wenn man drüber hinwegblicken kann, ist es okay. Storytechnisch und umfangtechnisch wirklich super, dass sie dieses Riesentempo von Anfang nicht halten konnten, war mir klar. Insofern passt ja.
Wie schaut's da beim nächsten, auch in der dritten Version rausgekommene Titel, Gears of War 3?
Ja, da habe ich leider was Falsches eingetragen, das können die Hörer jetzt gleich mithören. Das ist leider der vierte Titel, also leider, Gott sei Dank, der vierte Titel schon. Die ersten drei Titel, die Trilogie, war ja quasi mehr oder minder ineinander abgeschlossen. Jetzt wissen wir auch, sie war abgeschlossen. Storytechnisch siedeln wir einige Jahre nach den ersten drei Teilen an. Da haben wir Marcus Fenix gespielt, einen Marine, glaube ich, ist das, das wurscht halt irgendeinen Soldaten, der den Angriff der Locus abgewehrt hat, eine feindliche Alienrasse in einer dystopischen Zukunft. Das hat insofern, da spoilere ich jetzt nichts, zumindest funktioniert. Und zum Beginn des Spiels steigen wir auch genau da ein und spielen quasi so die wichtigen, knappen Spielelemente der ersten drei Teile wieder nochmal durch, aber aus anderer Perspektive. Wir spielen meistens irgendeinen sinnlosen Soldaten in einer großen Menge. Wir spielen jetzt keinen der drei großen Helden, sondern halt irgendwie Fußvolk und sehen damit, was die taten, aus einer anderen Perspektive. Ist wirklich spannend, gut gemacht, erzählerisch sehr nett. Und es ist vor allem halt auch eine super Variante, dass du die Story nachholst. Ne? Deus Ex zum Beispiel hat das ja anders gelöst. Die hatten da irgendwie ein 16-minütiges Video. Das war auch nicht schlecht, aber das so nochmal durchspielen und so alles noch so mal ein bisschen als Revival spielen, ist schon eine tolle Idee, gefällt mir sehr gut.
Ist mal ein anderer Ansatz und kann man gut so machen, ja.
Ja, vor allem auch dieser Perspektivenwechsel ist sehr angenehm, wenn du dann irgendwie die drei großen Helden siehst und die durchaus großkotzig und arrogant rüberkommen. Ja, es ist sehr angenehm gemacht.
Das kann ich mir vorstellen, genau.
Die neue Story setzt dann eben einige Jahre später, noch an irgendeinem Jahrestag, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Jahre, das ist für das Spiel auch völlig unerheblich. Wir sind bei einer Jubiläumsfeier eben der Befreiung der Erde quasi, die auch so durchaus ein bisschen mit der Träne im Knopfloch getragen ist, weil eben die großen Helden gestorben sind. Und was passiert? Klar, prompt während dieser Feier fallen die Locus erneut ein, also diese Alienrasse kommt wieder und stärker und mächtiger denn je. Und unsere Aufgabe ist es, wieder mal die Erde zu befreien. Ob wir das schaffen oder nicht, erfahrt ihr in einer ja, gut 10-stündigen Kampagne, die ein paar, aus meiner Sicht im Vergleich zu den Vorgängern, ein paar Probleme hat. Einerseits, wir spielen jetzt den Sohn von dem Phoenix. Die zwei Kollegen, die wir mit haben, heißen Delmont Parker und Kate Diaz. Die sind nicht so lustig und spritzig wie früher. Das Spiel hat sich ja immer auch durchaus dadurch ausgezeichnet, dass wir sehr kantige Charaktere hatten, die auch immer wieder in Interaktion getreten sind. Das gab so ein bisschen Zusatzgags. Die sind wesentlich flacher. Auf der anderen Seite irgendwie, es sind auch alle Charaktere so ein bisschen flacher. Gerade diesen sehr, sehr kernigen, holzfällerischen Phoenix habe ich sehr gemocht. Jetzt ist alles so ein bisschen glatter. Ist jetzt kein großes Drama, aber trotz allem schade, wenn man das jetzt schon mal nochmal neu auflegt, quasi hätte man da ja durchaus nochmal einen draufsetzen können. Auf der anderen Seite, was die Gegner betrifft, hier KI-technisch wieder auch das ein oder andere Problem, wobei wesentlich besser als Mafia, also das ist kleine Detailkritik nur. Die gröbere Kritik ist eher, dass wir vor allem die ersten zwei Akte dieses Spiels permanent nur gegen Roboter kämpfen. Diese Roboter sind relativ schwach, weil sie Roboter sind, relativ dumm und relativ langweilig. Gegen diese übergroßen, sehr natürlich wirkenden Aliens zu spielen, war wesentlich interessanter als immer nur gegen die nächste Roboterwelle und die nächste. Sie überschwemmen dich einfach immer mit riesengroßen Wellen an Robotern, was halt einfach irgendwie großes Massengemetzel ist. Aber irgendwie nie so wirklich starke Gegner. Das wird dann ab dem dritten Akt besser. Da kriegen wir es dann auch wieder mit diesen Locust zu tun. Trotzdem finde ich es irgendwie schade. Diese Roboterrasse ist an und für sich neu. Das ist auch keine schlechte Idee, dass es quasi sich die Locust auch irgendwie Technik bedienen. Die Grundidee gefällt mir sehr gut. Umsetzung halt leider ein bisschen schwächer. Nichtsdestotrotz, es ist ein sensationeller Deckungsshooter, wenn man solche Spiele mag. Die Grafik ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Es ist das erste Crossplay-Spiel von Microsoft. Das heißt, wenn du es dir auf der Xbox One kaufst, kannst du es auch am Computer spielen und umgekehrt. Das erste hatten wir schon, das war Forza Horizon. Das ist der erste Shooter in die Richtung. Wirklich gut gelungen, wirklich tolles Spiel. Alles, was ich jetzt gesagt habe, war nur so sehr, sehr kleine Detailkritik, sage ich jetzt mal. Ja. Kurz noch zur Erfahrung, was diese Cross-Gaming-Geschichte betrifft. Ich war in der großen Glück, einen Presse-Key zu bekommen. Hab dann da auch gleich versucht, das auf dem PC einzulösen und zu spielen. Da funktionierte mal gar nichts. Wie es dann offiziell draußen war, habe ich es dann weiter versucht. Also momentan ist das Ganze noch sehr, sehr, sehr holprig. Ich hoffe, sie lösen das besser, weil es ist momentan wirklich anstrengend. Ich habe das auf meinem sehr potenten Spieler-Laptop installiert. Das dauerte schon mal ewig, weil du irgendwie 75 GB runterladen musst und der Microsoft Store leider nicht der schnellste ist. Dann habe ich es installiert, habe es gestartet, ging nicht. Dann irgendwie 2-3 Tage später hat er mir wenigstens mal eine Fehlermeldung präsentiert, nämlich, du brauchst neue Grafikkartentreiber. Die Grafikkartentreiber, die ich brauchte von Nvidia für meine GTX, waren dann aber noch nicht da. Die kamen dann wieder 3 Tage später, dann konnte ich die installieren, dann gingen die aber trotzdem noch nicht in voller Auflösung, da brauchte ich dann einen Beta-Treiber. Alles ein bisschen holprig. Natürlich, sie müssen die Grafikkarten voll ausreizen, die Treiber müssen da voll entwickelt sein in die Richtung. Wäre nur trotzdem wünschenswert, wenn sie das schaffen würden, bevor die Spiele auf den Markt kommen und nicht erst danach. Das ist so ein bisschen der Wermutstropfen für mich an diesem Crossplay-Thema. Es war bei Forza übrigens nicht wirklich anders. Ja.
Ich glaube, das Problem hatte der Siegemann auch mit seinem Code, den er reingelöst hat, am falschen Endgerät. Ja. Aber ja.
Die Probleme gibt es noch dazu, ja, wenn ich so ein falschen Endgerät einlöse, dass mir die zweite Plattform das dann mal eine Zeit lang vielleicht gar nicht ausspuckt. Ja.
Genau, sowas. Irgendwas war da. Von dem dritten Teil bei Mafia über den vierten Teil von Gears of War gehen wir zum fünften Teil von Civilization.
Das ist eine lustige Detailkritik, die du gerade mitschwingen hast lassen. Ja, wir haben eigentlich gar kein Spiel dabei, diesmal fast, dass ein erster Teil ist. Das ist natürlich auch immer schade. Ja.
Alles Unterschwellige bei mir, ja.
Ja, Civilization, mittlerweile der 6. Teil des Erfolgsspiels von und mit Sid Meier quasi, ein großes, großes Strategiespiel, das immer größer, größer, größer und immer komplexer wird. Sie haben diesmal sehr stark versucht, Komplexität zwar aufzubauen, aber Bedienung zu vereinfachen und das Spielekonzept zu vereinfachen. Sie haben es meiner Meinung nach bedingt geschafft. Als Neueinsteiger bist du aber trotzdem heillos überfordert. Ich habe es auch einen Neueinsteiger spielen lassen. Endete schnell in Frustration und schnell in ich kenne mich nicht aus und das ist mir eigentlich zu viel und schade, aber das Problem wird das Spiel immer haben. Gerade da tust du dir halt sehr schwer, was zu bieten, was den wirklichen Fans passt und was dann für Neuensteiger passt. Der Schritt war ein guter. Was für einen Schritt gab es da zum Beispiel? Die Städte, die wir bauen, haben jetzt so Stadtbereiche, Distrikte werden sie genannt, wo ich quasi dann dort spezielle Stadtteile entwickeln kann. Das heißt, ich kann mir jetzt dort einen Distrikt bauen, wo nur Farmen sind, dann kriege ich halt Bonus auf meine Nahrungsmittelproduktion. Wo nur Forschung ist, da kriege ich halt einen Bonus auf meine Forschungsdinge. Eine nette Idee, letzten Endes läuft es trotzdem dazu hinaus, dass ich mich spezialisieren sollte. Das heißt, ich sage, die Stadt ist jetzt nur Militär, die Stadt ist nur Forschung, funktioniert offensichtlich deutlich besser. Trotzdem vereinfacht das Ganze ein bisschen, weil ich jetzt nicht alles immer so einzeln diffizil einstellen muss. Zum Start gibt es 19 verschiedene Zivilisationen. Das ist jetzt nicht der große Umfang. Im fünften Teil gab es dann irgendwie gegen Ende fast 60, aber da gab es dann eben auch DLCs dazu, die wird es hier auch geben. Stichwort DLCs, eine sehr positive Sache. Gerade die Themenbereiche Religion und Spionage, die bei sowas durchaus interessant sind, wurden meistens immer nur durch DLCs eingeführt. Hier haben wir das diesmal schon von Haus aus dabei. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Ansonsten, ja, Es ist das riesengroße Strategiespiel, auf das, glaube ich, gerade Fans eben sehr, sehr lange gewartet haben. Die KI ist deutlich besser als in Civilization 5, ist auch so ein bisschen ein Thema, das sich heute durchzieht. Ist immer noch nicht perfekt, kann sie bei so einem Spiel aber, glaube ich, auch sehr schwer werden, weil gerade die KI halt auch immer in der Komplexität scheitert. Multiplayer ist wie immer sehr gut. Wenn man von vorne weg spielt quasi und keine schnelle Partie spielt, wie immer sehr, sehr, sehr langwierig. Aber das kennt man von dem Titel ja auch schon. Wenn man da irgendwie von der ersten Zivilisation wegspielt, dass man dann irgendwie zig Stunden beinahe brauchen kann, ist nichts Neues, ist immer noch gut. Es gibt gute Quick-Settings, also man kann auch mal schnell eine Partie nur in einer Stunde oder zwei spielen. Da dann halt dementsprechend auf die Einstellungen achten. Guter Titel, Strategiefans auf jeden Fall zugreifen. Auch mit den DLCs, die dann auch kommen werden, sicher tolle Empfehlung, gerade eben für Strategiefans. Das Genre ist halt leider in letzter Zeit auch sehr, sehr, sehr schwach besetzt, muss man dazu sagen.
Mhm. Die kleine Manöverkritik übrigens, die du gemeint hast, würde ich gerne anders anbringen, weil du bist von 3, 4 auf 6 gesprungen, dann runter auf 2 und dann 1. Das nächste Mal bitte der richtigen Reihenfolge nach. Titanfall die zweite.
Ja, das Spiel, auf das ich mich morgen am meisten gefreut habe. Ich habe den 1er Teil sehr, sehr, sehr geliebt. Das war damals ein Xbox One Exclusive Titel. Ein sehr, sehr schneller Shooter. Der Spieler selbst spielt einen Piloten, nennt sich das, komme ich dann gleich noch dazu, warum, der entsprechend technisch aufgemotzt ist allerdings. Das heißt, ich kann an Wänden entlang laufen, ich kann mehr oder minder kurze Strecken sehr weit springen oder fast fliegen schon. Dadurch spielt sich das Spiel extrem schnell. Zusätzlich kann ich mir eben meinen Titan rufen, ein riesengroßer Kampfroboter, der auch alleine sogar gesteuert wird. Also der kann auch automatisch spielen oder ich steige als Pilot ein und steuere den selbst. Riesengroße, übermächtige Viecher. Dennoch haben sie es geschafft, das auszubalancieren. Das heißt, auch als Pilot habe ich eine Chance gegen so einen Titan. Wenn ich mich entsprechend gut bewege zum Beispiel, kann ich den dann auf den Rücken springen und quasi die Elektronik auf seinem Helm rausreißen und dann ist er auch kaputt. Sehr, sehr spannend. Dieses Konzept haben sie fortgesetzt. Erste positive Änderung, es ist nicht nur Xbox One Exclusive. Später gab es dann damals auch auf dem PC. Mittlerweile gibt es aber auch ganz normal für die PS4. Respawn hat sich da nicht mehr einkaufen lassen, sondern bringt es für alle Konsolen gleichzeitig. Was jetzt auch neu ist, Titanfall 1 war ein reiner Multiplayer-Shooter. Das war auch immer so angekündigt. Also da gab es keine Fehlwerbung. Da hieß es immer nur Multiplayer-only und das war's. Jetzt gibt es auch eine Singleplayer-Kampagne, die dementsprechend interessant ist und mich ehrlich gesagt sehr, sehr überrascht hat. Story, klar, erwarten wir bei so einem Spiel nicht ganz. Wir spielen Jack Cooper, dessen Mentor irgendwie getötet wird und wir schlüpfen dann in seine Rolle als Titan-Pilot und kämpfen mit der Frontier-Milizia. Das ist so die Milizpartei gegen die großen bösen Firmen, die sich unter dem Namen IMC zusammengebündelt haben. Ich hätte zuerst angenommen und habe mich nicht damit beschäftigt zuvor, dass wir quasi einfach nur so Multiplayer-Schlachten spielen, aber halt die Gegner quasi von der KI gespielt werden und halt so ein bisschen rundherum Story kommt. Dem ist nicht so. Wir haben tatsächlich einen ausgewachsenen Shooter mit Schlauchlevels quasi. Teilweise sind wir alleine unterwegs, haben dann auch sehr viele Parkour-Anlagen dabei, die eben durch diese tollen Bewegungsmöglichkeiten da entsprechend angereichert werden und dann sehr spannend werden. Wir haben immer wieder auch unseren Titan dabei. Der hat auch eine eigene KI und entwickelt sich so ein bisschen Story zumindest, weil wir uns mit unserem Piloten, also mit unserem Titan quasi anfreunden. Sehr nett gemacht, sehr interessant. Zusätzlich haben die sogar noch ein eigenes Feature eingebaut, das ich ganz krass finde. Das gibt es nämlich sonst nicht und das wird auch im Multiplayer nicht verwendet. Im Laufe des Spiels finden wir so eine kleine Apparatur, mit der wir Zeitlinien wechseln können. Also zum Beispiel, ich sehe, da kommt eine Front von Gegnern auf mich zu und ich kann dann ein bisschen in der Zeit zurückspringen und schon entsprechend früher und schlauer auf die reagieren oder mich von der anderen Seite anschleichen und denen ins Kreuz quasi fallen. Wirklich toll gemacht, hat mich sehr überrascht. Spielzeit Singleplayer, so 6 bis 8 Stunden, ist es nicht so viel, muss man dazu sagen. Auf der anderen Seite, andere bieten da weniger und da ist es nicht nur dazu geflanscht, weil der Fokus liegt ganz klar weiterhin auf Multiplayer, da machen sich auch weiterhin alles richtig. Einzige kleine Detailkritik von mir, der erste Teil war technisch sehr, sehr, sehr hochwertig und sehr, sehr, sehr ansprechend und seiner Zeit voraus. Der jetzige Teil ist technisch ein bisschen hinterher. Heißt es nicht, dass es nicht auch ein Augenschmaus ist, aber sie setzen zumindest nicht mehr so Maßstäbe wie früher. Sie sind jetzt ziemlich grafisch einheitsbrei, beziehungsweise verglichen mit dem nächsten Titel auch ein bisschen hinterher.
Hatten Sie Verspätung? Oder dass Sie hinten nachhinken oder einfach?
Mir wäre nichts bekannt, glaube ich.
Ja. Dann halt dann schade in dem Fall, ja.
Ich glaube einfach entwicklungstechnisch wesentlich mehr Fokus halt auf Singleplayer, weil das sehr häufig kritisiert wurde. Kann man ja, auch wenn es so angekündigt war, kann man es ja trotzdem schlecht finden, dass es den nie gab. Und halt wieder Gameplay. Das Gameplay funktioniert auch wirklich super. Auch da zum Beispiel KI, weil wir das ja vorher immer als Kritikpunkt hatten, die KI ist nach wie vor wirklich super. Und gerade da, wo du so viele Möglichkeiten hast und so viele Stein, Schere, Papier, Access, Bock, Atomrakete, Steinschleuder, Kombinationen, weil da wirklich so abstruse Dinge aufeinander kommen. Auch das Balancing funktioniert wirklich super. Grafisch, wie gesagt, hinterher minimal, ja.
Ja. Dann gehen wir doch auf die Nummer 1 zurück. Also Versionsnummer zumindest. Wie es im Spiel ist, das hören wir gleich.
Naja, Name zumindest. In Wirklichkeit ist es ja der 1000. Battlefield-Teil, aber der neue Teil heißt eben Battlefield 1. Ein Shooter, der wieder im Ersten Weltkrieg spielt. Battlefield hat sich ja lange von der Realität oder von der Vergangenheit verabschiedet, kehrt jetzt wieder zurück. Ich tue mir sehr schwer, diesen Titel zu bewerten. Ich habe ihn gespielt, ich habe mich durch das Singleplayer gekämpft. Der Singleplayer-Modus dauert hier nur 6 Stunden. Wir spielen 5 verschiedene War-Stories. Die sind sehr, sehr abwechslungsreich gemacht, umfassen sehr spannende Operationen des Ersten Weltkriegs. Gibt es auch zum Beispiel eine ganze War-Story, die ist vor allem nur im Panzer spielt, die Fahrzeugsteuerung und alles wirklich super gemacht. Storytechnisch wäre es hofft, auch mal den Ersten Weltkrieg aus der Sicht der Deutschen oder Österreicher sogar damals auch noch spielen zu können, hat leider Pech, das gibt's nicht. Ich muss nur gestehen, ich bin kein großer Fan von solchen Spielen. Ich persönlich, ich finde es nicht negativ, also ich bin jetzt nicht derjenige, der den Zeigefinger heben will und sagen will, ah, Krieg ist böse und Krieg spielt man nicht nach. Ob das jetzt ein ehemaliger Krieg ist oder ein zukünftiger Krieg ist, ändert für mich persönlich gefühlt emotional nichts. Ich mag aber diesen Realismus nicht so besonders. Ich habe es lieber, mir irgendwie mit Robotern irgendwie mir mein Feuergefecht zu liefern, als mit echten Menschen. Das ist schon mal die eine Seite. Die andere Seite ist halt eben so gerade historische Nachstellungen brauche ich ehrlich gesagt nicht wirklich. Das ist ein Zitat, das ich schon öfter brachte. Man verzeiht es mir hier an dieser Stelle. Nervig traurige Realität habe ich jeden Tag, wenn ich vor die Haustür gehe, gerade wenn ich Videospiele, will ich absichtlich Fiktion, ja. Gibt aber definitiv Spieler, die das auch gerne möchten und ich finde das auch total okay. Es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. 6 Stunden Singleplayer ist wie immer relativ wenig, aber eben wie immer Multiplayer-technisch ist es wirklich super. Obwohl es so in der Vergangenheit spielt, ist das Pacing von dem Spiel auch sehr, sehr hoch. Es ist wirklich ein sensationell gut gelungener Shooter aus meiner Meinung nach, aus technischer Sicht. Er spielt sich auch sehr gut so. Was Hintergrundtechnik betrifft, gibt es da ein bisschen Aufholbedarf, Server finden, Server matchen, Matchmaking, dauert alles so ein bisschen lang. Die Menüführung irgendwie aus dem Server ausloggen, in einen neuen Server einloggen, da könnte man was verbessern. Das ist aber ganz kleine Manöverkritik, nur in Wirklichkeit ist es eben wirklich ein gutes Spiel, rein objektiv betrachtet, rein subjektiv betrachtet. Ich werde nicht damit warm. Liegt aber eben an dem Setting, das wusste ich schon vorher, dass das so sein wird, da behielt ich auch recht, einfach weil ich so ein Setting nicht mag. Jeder, der für sowas zu haben ist und Battlefield sowieso gerne mag, sofort zugreifen, wirklich wahrscheinlich der beste Shooter des heurigen Jahres. Ja.
Wer es noch detailgetreuer und realistischer mag, sollte sich bei PlayStation VR umschauen. Wir hatten es ja schon in der letzten Folge und es gibt eine Sonderfolge, was hatten wir da? Doch, eine Sonderfolge zu generell virtuellen Brillen. Werden wir natürlich verlinken bei uns in den Shownotes.
Genau, es gibt auch eine Geekouch-Sonderfolge dann dazu, wo es ein bisschen um, wie ein normaler Mensch das empfindet, geht. Wir gehen jetzt mehr auf die nerdigeren und technischen Themen ein, so wie wir es in der Geekouch auch angekündigt haben. Ja, es ist endlich soweit, die PlayStation VR ist da. Ich habe meine gleich am ersten Tag bekommen, Gott sei Dank. Ohne großartig Anstrengen und großartigen Streit seit 13. Oktober das Ding dementsprechend bei uns zu Hause. Meine Frau hat es auch sehr stark getestet, darum geht es dann vor allem eben in der Geek-Couch-Folge, so aus normaler Sicht. Meine persönliche Meinung dazu, ich bin sehr, sehr, sehr positiv überrascht von dem Gerät. Installation und alles geht ganz gut. Technisch ist das Ganze wirklich sehr weit und sehr ausgereift und nochmal einen Zacken besser, als ich es bisher schon gesehen habe, muss ich gestehen. Ich dachte bei der VR Experience, diesem Presseevent, wo ich war, dass es das jetzt war. Sie haben meiner Meinung nach nochmal deutlich nachgelegt. Persönliche Meinung.
Nachgelegt im Sinne von Geschwindigkeit, wie es abgewickelt wird oder Einfachheit oder?
Einerseits durchaus, was Bedienung betrifft, ja, da haben halt die neuen Softwareversionen durchaus nachgeholfen. Andererseits ein Thema, das ich komplett vergessen hatte, sie haben auch diesen Media Player, der bei der PlayStation 4 dabei ist, abgedatet. Mhm. Der spielt jetzt auch so 360-Grad-Videos und sowas, das ist, was ich vorher noch gar nicht getestet hatte. Jetzt ist es aber plötzlich da und funktioniert auch gut. Und auch nachgelegt im Sinne von Geschwindigkeit der Brille oder der Bilder würde ich jetzt nicht sagen, aber zum Beispiel Geschwindigkeit und Genauigkeit, was dieses Head-Tracking betrifft, weil es ja was sehr Wichtiges ist. Ja. Ich hatte bei der Demo noch so ein bisschen das Gefühl, wenn ich nach links geschaut habe, quasi, dass es ein bisschen nachgezogen hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, ein bisschen ein Lag quasi, ja.
Genau, so ein bisschen versetzt. Das ist auch sehr unangenehm. Wenn das stark nachzieht, ist auch genau das das Gefühl, wo du Motion Sickness kriegst, ja?
Genau, wo du dann Übelkeit und alles Mögliche hervorholst.
Und ich habe dort Spiele gespielt, wo ich das Gefühl hatte, wenn ich schnell mich bewegt habe, dass das leicht nachgezogen hat, dachte ich mir, okay, wahrscheinlich lernst du das und bewegst dich halt mit der Brille nicht so schnell wie mit anderen vielleicht. Wahrscheinlich wirst du das so ausgleichen. Jetzt, wo ich sie zu Hause habe, muss ich gestehen, nee, überhaupt kein Problem. Das Ding reagiert super flockig, super schnell. So Sensor- und Tracking-Geschichten haben sie meiner Meinung nach nochmal deutlich nachgebessert. Qualitativ haben sie nichts nachgebessert, da gab es auch nicht mehr viel zu tun. Das ist immer noch schlechter als eine Vive oder eine Rift, aber für das Geld ist es mehr als okay.
Heißt aber auch, dass die, was sind das, knapp 5 Monate, die es jetzt noch durchgehangen hat, nötig waren. Weil du meintest ja da im Frühling, als du sie gesehen hast und genutzt hast, dass sie quasi schon pfannenfertig ist, dass man sie eigentlich nur noch nicht ausrollen kann.
Aus Hardware-Sicht hat sich definitiv nichts getan. Das heißt, bauen hätten sie es meiner Meinung nach schon können, softwaretechnisch, und das habe ich damals überhaupt nicht auf der Kappe gehabt, muss ich gestehen. Ja, auf jeden Fall, hast du recht, softwaretechnisch haben sie massiv entwickelt, offensichtlich. Ja?
Das ist doch schön, ja.
Ja, und das läuft auch wirklich alles super, das ist wirklich toll, also da bin ich echt überrascht. Ich weiß, was für Probleme ich hatte, die Vive oder die Rift zu installieren, weil ich das eben auch probiert habe. Das ging auch alles ganz gut, aber du hattest immer irgendwo einen Punkt, wo du nicht genau weiter wusstest. Du hast hier eine riesengroße Hochglanzanleitung dabei. Schließen Sie Kabel 1 in Loch 1 und in Loch 1 an. Schließen Sie Kabel 2 in Loch 2 und Loch 2 an. Da ist auch das alles schon so beschriftet. Das ist sicher,
wie wir Schweizer sagen. Ja.
Ja, aber super. Ich meine, du hast irgendwie fast 10 Kabel, die du anschließen musst. Da kann man schon mal was falsch machen, ja? Aber dann
das kann passieren, ne?
Wirklich auf den Stecker, auf dem Kabel, auf beiden Steckerenden steht ein Zweier und auf dem Loch in der PlayStation VR steht ein Zweier, auf dem Gerät direkt eingeprägt und auf der Box direkt eingeprägt ist ein Zweier. Also noch sicherer geht's nicht, finde ich aber super. Ja? Auch einfach solche Kleinigkeiten, wo ich sage, hey Leute, echt okay, super Idee, gut gemacht, kostet ja nichts. Ja? Da jetzt irgendwo Zweier reinprägen kann, ja kein Geld kosten, großartig. Ja? Tolle Idee, gut gemacht. Ja, preislich 400 Euro alleine machen es nicht. Diese PlayStation Cam ist obligatorisch, wie wir das schon hatten. Die gibt es in der Version 2 jetzt für 60 Euro gebraucht, teilweise ein bisschen günstiger. Nach wie vor der Tipp, die Move-Controller sind eigentlich optional, könnt ihr euch aber gebraucht sehr günstig schießen, würde ich in dem Sinne auch machen. Habe ich auch gemacht, ich habe 2 für 20 Euro bekommen und müsste neu für 2 80 Euro bezahlen. Das ist schon ein Unterschied. Und da gibt's
das ist eine dezente Ersparnis, ja.
Genau. Und anders als bei der PlayStation Cam, da gibt es keine Version 2. Das sind immer die gleichen alten Controller. Ja, die haben sich nie verändert. Da gab es nie ein neues Design. Da gab es nie eine Weiterentwicklung. Das ist genau das gleiche Ding. Mhm. Wie ist es, glaube ich, seit der PlayStation 3? Also, die gibt es schon ewig. Ja. Gibt. Also total okay.
Mhm. Dann hat es bei dem ganzen Package nicht nur Nummern und Zahlen und Hinweise, wie man was wo reinstecken muss. Es gibt auch Demos drauf. Oder dazu, besser gesagt.
Ja, es gibt so eine Demo-Disc dabei. Die ist recht gut gemacht, weil im Endeffekt so ziemlich alle Spiele, die du momentan bekommst, sind so als kurze Demo dabei. Zum Beispiel Drive Club kann ich mit 2 Autos 2 Level fahren oder ein Level, weiß ich nicht so genau. Dann ist diese VR-Worlds dabei, die du leider doch kaufen musst. Da sind so ein paar Demo-Simulationen zusammengefasst. Nach wie vor der Tipp, spielt die im Wasser, ohne jetzt was zu spoilern. Ja, weiß ich was, Rigs, Battlezone, keine Ahnung, 9 Spiele kriegst du mal so als Demos dazu. Dann geht es aber sehr schnell in den Store, auch gleich in dieser Disc eingebaut, dass du in den Store kommst und dort diese Spiele kaufen kannst. Das Line-up der Spiele ist sehr groß. Es sind irgendwie so 25 Titel. Das werden auch tatsächlich immer wieder mehr. An der Stelle noch ein guter Tipp. Es gibt auch den ein oder anderen Titel kostenlos sogar. Also mal auf jeden Fall auch alle kostenlosen Spiele mitnehmen. Das sind jetzt natürlich keine großen Kracher, klar, aber immerhin, ich meine, wenn es was gratis gibt zum Anfang, warum nicht?
Immer wieder gut, etwas anderes auszuprobieren und vielleicht andere Spielformen und so weiter anzutesten, genau.
Ja, gerade bei VR ist eben sehr viel probieren und was gefällt mir nicht, da muss jeder sein Ding finden, da ist es gut, dass die Demo-Disc dabei liegt und da so viel drauf ist an unterschiedlichen Dingen. Genauso gut ist es aber eben auch, diese Gratis-Titel dann zu haben. Drei der Spiele möchten wir jetzt mal besonders eingehen. Zum einen auf We Are Worlds. Das ist quasi so, es ist eine bisschen schwierige Sache, das ist so eine Sammlung aus Minigames und teilweise auch nur aus Animationen. Im Endeffekt ist es so die Software von Sony, die euch zeigen will und soll, was man da möglichst alles rausholen kann. Ist es nicht der riesengroße Gassenhauer, sage ich mal, aber auf der anderen Seite zeigt es euch sehr, sehr schönes Potenzial dieser Brille. Wenn man das Geld investieren will und sich mal vor allem in dieses VR hineinstürzen will, ohne dass man jetzt gleich groß irgendwie in Games einsteigt, sondern mal sehen will, was die Technologie kann, kann ich den Kauf durchaus empfehlen. Wie gesagt, keine Sensation, aber ein sehr breites Feld und technisch auch sehr, sehr gut gemacht. Ja.
Gute aber, Umsetzung, ja.
Ja, genau, ist halt so irgendwie so die große Demo-Umsetzung, die ich irgendwie den vollen Umfang dieser Brille zeigen soll. Mhm. Was ich in der letzten Folge ja auch schon angeteasert habe, dass ich sehr, sehr stark darauf eingehen werde und sehr viel Zeit darin versenken wererde, war Drive Club VR. Dem war auch so, es war sofort das erste Spiel, das ich mir geholt habe. Das ist ein Autorennfahrspiel, das es eben schon auf der normalen PS4 gab, da, wo sie jetzt einen Teil davon quasi für VR umgesetzt haben. Da aber auch teilweise Neuerungen, das heißt, du hast auch neue Autos und neue Strecken. Das ist eigentlich relativ umfangreich, das hat mich relativ überrascht. Ich dachte, dass das kleiner sein wird, als es ist. Man kann da wirklich sehr, sehr viele Stunden auch nochmal da hinein versenken, unter Anführungsstrichen.
Ja.
Preislich durchaus fair, kostet irgendwie 40 Euro. Wenn ihr euch ein bisschen irgendwie auf Amazon und Co. umschaut, kriegt man es teilweise in der Disc-Version auch schon günstiger. Guter Tipp für alle, die sich das holen wollen. Wenn ihr das Drive Club normal schon habt und einen Season Pass dazu hattet, was glaube ich sehr viele haben, weil den gab es auch immer wieder in Sales sehr, sehr billig, dann bekommt ihr die digitale Variante auch günstiger. Also nicht dann bitte gleich mit eurer Brille die Disc dazu bestellen. Wenn ihr Season Pass Besitzer seid, könnt ihr Drive Club VR als digitalen Download für 20 Euro kaufen. Den Preis finde ich super fair. Mhm.
Liebes Nintendo, so hätte man es machen können. Der zweite Titel.
Der dritte Titel, ja.
Haben wir schon? Ah, Entschuldigung, Words, genau, ja, dritte.
Ist Batman VR, Arkham VR, das war wahrscheinlich einer der Titel, auf den die Leute am meisten gewartet haben. Technisch eine wirklich tolle Umsetzung. Es ist auch der Titel, der diese Move-Controller optional am besten unterstützt. Der hat den Support dafür und die unterstützt auch wirklich gut. Was dann auch mal ein bisschen neu ist im Unterschied zu Drive Club, diesen Titel sollte man durchaus im Stehen spielen. Man bewegt sich zwar nicht viel, aber im Stehen macht er aufgrund des Bewegungsradiuses deutlich mehr Sinn. Auf der anderen Seite offenbart der Titel so ein bisschen das Problem, dass diese Plattform für mich momentan hat und was mich so ein bisschen enttäuscht. Bei Arkham VR bekommst du ungefähr 1,5 Stunden Spieldauer. Im Endeffekt ist es so ein bisschen so eine Sherlock Holmes Rätselgeschichte, so wirklich Groß-Action und Batman-Action kommt nicht auf, sondern so eine Rätselstory. Die ist auch wirklich sehr gut gemacht und es macht wirklich 1,5 Stunden wirklich, wirklich Spaß. Da kann ich echt nicht schimpfen. Auf der anderen Seite muss ich gestehen, finde ich die Preise, die für solche Spiele dann irgendwie aufgerufen werden, halt auch relativ heftig. Dafür, dass der Umfang relativ klein ist, mir ist bewusst, dass die Entwicklung für solche Systeme natürlich jetzt auch noch sehr viel Geld kostet und der Markt sehr klein ist. Ja. Auf der anderen Seite, ja, wie weit dieser Markt dann größer wird, ist halt die Frage, wenn irgendwie du für 1,5 Stunden Spiel 20 Euro bezahlst, da kriege ich Indie-Titel oder irgendwie auch einfach im PlayStation Store schon selbst die Konkurrenz für 20 Euro, kann ich wahrscheinlich für wesentlich mehr Spielspaß ausgeben und vor allem auch für wesentlich längeren Spielspaß ausgeben als für den Titel. Ich hoffe mal, es bleibt nur am Anfang jetzt so und natürlich kaufen es die Leute jetzt trotzdem, weil du willst irgendwie Futter für deine Brille haben und ich verstehe es. Ich hoffe mal aber da, dass zumindest der Umfang mehr wird oder die Preise halt teilweise auch deutlich günstiger werden. Andere zeigen, dass es geht. Es gibt von Eve so einen Railgun-Shooter dazu noch extra. Eve Valkyrie kostet irgendwie 60 Euro, das ist auch relativ okay, sage ich jetzt mal. Diese Railgun-Variante, wo du irgendwie nur Railgun-Missionen spielst, kostet aber zum Beispiel 6 Euro, weil sie einfach wissen, das ist ein Mini-Ableger, das ist auch total okay. Preislich sehe ich Arkham VR auch eher so maximal gerade noch zweistellig. Eben so ein bisschen die Softwarepreise für das, was du umfangmäßig bekommst, finde ich ein bisschen kritisch noch zu dem Zeitpunkt. Wenngleich der Titel tatsächlich technisch sehr sauber umgesetzt ist. Wenn ihr dann einen guten haben wollt und euch die 20 Euro okay sind, könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen.
Mhm. Ich mag mich erinnern, im Frühjahr diesen Jahres warst du völlig perplex, weil du ganz viele Mobile Games gespielt hast. Und jetzt, wo du dein neues, extrem potentes iPhone hast, 7 Plus, nicht mehr so.
Jein. Bei den Spielen, auf denen wir jetzt gerade kommen, die laufen auf dem iPhone 7 Plus auch alle sehr gut, aber mittlerweile, ich habe eine bessere Konsole für unterwegs, nämlich mein iPad Pro. Das ist ja auch sehr performant. Und ja, ich spiele nach wie vor sehr, sehr viel mobil. Ich bin gespannt, ob die Nintendo Switch, die wir in der letzten News-Folge hatten, das ändert. Dann spiele ich zwar auch mobil, aber auf Konsole. Aber es kommen halt auch immer wieder neue, sehr, sehr gute Titel auf iOS-Geräte, was ich damals ein bisschen unterschätzt habe.
Siehst du, das wird noch mehr, glaube ich, in Zukunft. Der erste Titel, den wir haben, und somit sind wir im Spiele-Mobile-Bereich, ist Jade Empire.
Genau, Jade Empire vom Spielentwickler BioWare. Ein riesengroßer, alter Rollenspiel-Klassiker, so ein bisschen im fernen Osten, sage ich jetzt mal, irgendwie China, Japan, so ein bisschen diese Samurai-Schwertkrieger-Geschichte. Ich will gar nicht... Bitte?
Asien. Habe ich nur gesagt.
Ja. Ich will gar nicht zu viel dazu sagen. Im Endeffekt ist es ein Remake des 2005 erschienenen Originals auf iOS-Geräte. Es ist super umgesetzt, lässt sich wie all diese etwas teureren Remakes, wie Baldur's Gate zum Beispiel, gab es ja auch, oder Icewind Dale, super spielen, funktioniert wirklich toll. Die, die das Original kannten, werden es, glaube ich, sowieso schon sofort ins App Store gestartet sein und sich das runterladen, weil sowas nochmal im iPad erleben ist natürlich eine wirklich tolle Sache. Alle anderen, wenn ihr RPG-Fan seid und einige Stunden an Zeit zu viel habt, runterladen, spielen, macht Spaß, technisch sehr, sehr sauber umgesetzt, super Sache. Kann man sich auf jeden Fall holen und hat sehr, 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 sehr viele Stunden alten Retro-Spaß und Charme auf dem neuen Gerät.
Infamous Machine nennt sich das nächste.
Das ist keine alte Umsetzung, sondern ein extra halt quasi für iOS-Geräte entwickeltes Spiel. Auch ein sehr schönes Game, vor allem weil es sehr lustig ist. Im Endeffekt ist es so ein Point-and-Click-Adventure. Ein frustrierter Wissenschaftler entwickelt eine Zeitmaschine. Frustriert ist er allerdings vor allem deshalb, weil diese Maschine den Titel Infamous Machine gewinnt quasi im Nobelpreis. Also im Sinne von einer Maschine, die keiner brauchte. Und er reist dann in die Vergangenheit, um die Vergangenheit zu ändern und sich selbst zum größten Wissenschaftler aller Zeiten zu machen. Der Spieler schlüpft in die Rolle des dusseligen Gehilfen, der ihm hinterherreist und aufhalten versucht. Es hat unheimlich viel Spielwitz, ist auch technisch sehr gut umgesetzt. Als Wiener muss ich dem Spiel sowieso 6 von 5 Sternen geben, weil gleich die erste Mission spielt im alten Wien irgendwie auf den Spuren von Beethoven und Mozart. Sprachlich sogar auf Wiener Gegebenheiten eingegeben, wo sie den Wiener Dialekt sogar auf die Schippe nehmen. Das ist so lustig. Übrigens auch den Schweizer.
Das könnte dem einen oder anderen Hörer gefallen.
Auch den Schweizer Dialekt, da musste ich auch an dich denken, habe ich ja gleich einen Screenshot gemacht. Der kommt dann in den Test. Es ist wirklich süß gemacht, total humorig, technisch aber wirklich gut. Im Endeffekt ist es wie, weiß ich was, Baphomets Fluch, nur mit viel, viel, viel Humor. Wenn man auf sowas steht, auf jeden Fall runterladen, zahlt sich wirklich aus, ist total süß umgesetzt. Das kann man auch ganz gut auf dem iPhone spielen, das braucht jetzt kein so ein großes Display. Jade Empire wird ziemlich klein, muss ich gestehen. Das Infamous Machine geht auch auf einem kleinen Display wirklich gut und ist auch durchaus Bushaltestellen tauglich, da kann ich auch durchaus mal irgendwie 5 Minuten spielen und dann ist Schluss.
Da du uns vor mal in, bin ich mir ganz sicher, war es in der Review-Folge oder war es in der News-Folge, als jung bezeichnet hast, kennen wir die gar nicht, aber die Eltern unter unseren Hörern können sie vielleicht noch, die 3 Fragezeichen.
Ich glaube, das ist zeitlos, zumindest die Hörspiele. Also wenn ich mal Kinder habe, spiele ich denen die sicher auch vor, weil ich die sehr schön finde und die ja niemandem was tun, unter Anführungsstrichen.
Ich nicht, ich habe immer 5 Freunde gehört. Ich habe mich geweigert, 3 Fragezeichen zu hören.
Na, dann mache ich gleich die dritte Front auf. Ich habe meistens TKKG gehört.
Da habe ich dezent ins eine oder andere Buch reingelesen, aber nur, weil die Bibliothekskiste, die wir in der Schule hatten, von mir schon leer gelesen war und ich sonst Mädchenbücher hätte lesen müssen. Was ich nachher auch noch tat, weil die Kiste nur einmal im Monat ausgetauscht wurde. Aber das ist eine andere Geschichte. Ein rätselhaftes Labyrinth, was eine super Überleitung ist nachher für mich.
Genau, ist ein iOS-Titel, der jetzt kürzlich eben auch erschienen ist. Ist auch so ein Point-and-Click-Adventure mit dem 3-Fragezeichen-Charme. Kann man jetzt nicht viel dazu sagen. Technisch auch sehr sauber umgesetzt. Kann man auch durchaus am iPhone ganz gut spielen, ebenso ähnlich wie in Famous Machine. Da ist es mit wesentlich weniger Humor, dafür wesentlich mehr Tiefgang und wesentlich bessere Rätselaspekte dahinter. Technisch und auch mechanisch sehr schön. Nähere Details zu allen 3 Titeln, um das jetzt abzukürzen, findet ihr im Poughkeepsie Network eben auch ein sehr nettes Point-and-Click-Adventure. Nähere Tests dann bei uns online.
Link natürlich in unseren Shownotes auf www.geektalk.ch mit drin. Wir gehen über von den mobilen Tests auf die analogen Tests und von Labyrinth zu Labyrinth geht's. Ich habe schon in der Newsfolge eine kleine Gratulation in Richtung Ravensburger fliegen lassen. Die dürfen ja ein Spiel feiern in diesem Jahr, was jetzt schon das 30. Jahr auf dem Markt ist. Mein Gott, bin ich alt. Das verrückte Labyrinth, kennst du das noch? Gab es das in Österreich auch?
Ja, ich habe das als Kind sehr gerne gespielt und nach unserer Aufnahme damals auch nachgesehen. Ich habe noch so eine uralt Version mit so Holzteilen sogar zu Hause. Ich glaube, die wird schon fast 30 Jahre alt sein sogar.
Das könnte ziemlich hinkommen, das kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass mein Nachbar und mein Cousin hatten das wahrscheinlich dann die zweite oder keine Ahnung welche Version, die dann schon eben mit Karton, also wie man es halt kennt, Brettspiel ohne Bretter, dünnen Brettern, Papier, Karton waren. Und ja, eben zum 30-jährigen Jubiläum gibt es eine Sonderedition zum verrückten Labyrinth. Glow in the Dark nennt sich das Ganze. Ein Testbericht dazu auf dem poughkeepsie.ch Blog werden wir natürlich verlinken. Das Spielprinzip muss ich, glaube ich, so ziemlich niemandem erklären, weil ich glaube, das ist ein Spiel, das kennt wirklich jeder, oder?
Jüngere Generationen auch? Weiß ich gar nicht so.
Ich habe von einigen über Twitter und über Facebook die Rückmeldung bekommen, ah ja, das kenne ich noch, das habe ich auch gespielt. Was ich auch verwundert war, weil eben unsere Generation, klar, aber ich war verwundert, dass das einige kannten. Auch auf Snapchat, da habe ich ja ganz viele junge Menschen mit drin, gab es einiges an Rückmeldungen, so, ha, schön, Kindheit und so.
Ja, schön, dass es solche Klassiker auch gibt, die sich so lange halten, ne?
Auf jeden Fall. Und eben, wie gesagt, Spielprinzip muss ich ja nicht groß erklären. Wenn doch, dann lest es im Review nach auf dem poughkeepsie.ch Blog. Das Coole daran ist, du fährst da deine Straßen ab oder das Labyrinth ab und holst dir deine ganzen Figuren und was hat es da noch alles? Kobolde und was halt alles da ist. Und wenn das durch ist, also wenn der Erste alles geholt hat, dann geht es daran, entweder das Zimmer abzudunkeln, wenn du es tagtäglich spielst, oder halt in der Nacht oder am Abend das Licht ausknipsen. Und perfekt, wie es halt jetzt auf das kommende Wochenende mit der Zeitumstellung kommt, wird es ja dunkler und dann ist es kein Problem mehr. Da ein kleiner Tipp, spielt das Spiel mit so einer kleinen Tischlampe, währenddem ihr das Licht anhabt, dass sich das Ganze richtig auflädt, weil das Ganze beginnt im Dunkeln zu leuchten. Kennst du sicherlich noch von früher so Yps-Heftchen und solche Dinge, so die leuchtenden Dinosaurier und solche Geschichten.
Ich weiß bis heute nie, ob es Yps bei uns nie gab oder ich das einfach nicht bekommen habe, aber ich kenne so Mickey Mouse-Heftgeschichten und sowas, ja, stimmt.
Oder Mickey Mouse gibt es auch, genau. Auf jeden Fall, wenn ihr das Licht auf dunkel umstellt, erlöschen alle die Karten, die Mitspieler noch nicht eingesammelt haben und sie müssen diejenigen umkehren, die sie zusätzlich bekommen haben, denn auch diese leuchten in der Nacht und dann gibt es dann halt einfach zusätzliche Viecher und Gnome und Dinge, die ihr einsammeln dürft. Und ja, wer da zuerst durch ist, kriegt dann noch Münzen und schlussendlich wird das Ganze zusammengerechnet und derjenige, der dann gewonnen hat, ist happy. denke ich doch mal.
Eine sinnvolle Erweiterung aus deiner Sicht?
Eine spannende Erweiterung, weil ich hätte nicht gewusst, was sie da hätten ändern können, sollen oder was auch immer. Es macht sicherlich Spaß. Das Coole ist, wie ich finde, wenn du nicht die Möglichkeit hast, den Raum, sagen wir jetzt im Sommer, du spielst das und du spielst vielleicht sogar draußen, du kannst nicht abdunkeln, du kannst es auch wie das normale Labyrinth spielen. Dann ist halt einfach fertig, wenn es ins Dunkle geht. Es ist eine witzige Erweiterung, doch. Mir gefällt's.
Muss man das dann auch im Dunkeln spielen? Oder kann man auch einfach nur normal spielen und lässt diesen Glow-Modus weg, wenn man gerade nicht dunkel machen kann?
Eben das meinte ich. Wenn man im Sommer und so draußen spielt und nicht dunkel machen kann, dann kannst du einfach ganz normal spielen und bist halt dann fertig, wenn es wie früher fertig war. Ja, erst wenn es dunkel wird, also quasi so leuchten beginnt, gibt es dann halt auch noch andere Möglichkeiten.
Okay, das ist sehr praktisch.
Genau, was ich als allererstes, als ich das Paket geöffnet habe, also den Deckel geöffnet habe und die Grundplatte ausgepackt habe, dachte, mein Gott, jetzt hat der Ravensburger sich auch von den Amerikanern einnehmen lassen, weil überall da, wo die fixen Teilchen sind, so jede zweite Karte ist ja fix am Rand, ist so ein weißer Kreis mit einem X im Schwarzen drin, so nach dem Motto, dass man die Dinge nicht bewegen kann. Und ich dachte, mein Gott, wie doof kann man sein, dass man das nicht weiß oder schnallt oder keine Ahnung, liegt aber daran, dass wenn es dunkel ist, das Ganze ein bisschen einfacher macht, weil die leuchten dann auch. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Ich muss gestehen, das Spiel ist bei mir viel zu lange her, weil das sind jetzt mindestens 15 Jahre.
Hätte ich doch den Spielablauf.
Ich kann mich erinnern, dass du so Wege gebaut hast durch das Verschieben von Platten und damit einen Gegner noch was verbaut hast und quasi dieses Labyrinth vor, der sich immer verändert hat, weil irgendjemand geschoben hat und neue Teile hineingeschoben hat, das weiß ich noch.
Genau, du so nach Motto, haha, jetzt beherrsche ich dir gleich die Welt und hol mir das Ding ab und dann schiebt dir jemanden einen Balken vor und du kommst nicht mehr weiter. Genau, solche Geschichten. Tja, auf jeden Fall, wie gesagt, eine witzige Erweiterung. Ich find's genial. Wenn man das Spiel noch nicht hat und gerne wieder mal spielen möchte, würde ich zur aktuellen Version greifen, weil es halt einfach ein Plus-Dings mit dabei hat. Preislich nimmt sich das nämlich nicht viel, habe ich gesehen.
Ja, gerade dann. Gerade abends oder nachts kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ne?
Genau, und eben jetzt halt auf Winter zu, wo es schneller mal dunkel wird oder auch mal halt am Sonntagnachmittag, wenn es regnet oder schneit draußen, man nicht unbedingt gleich nach draußen gehen möchte, ja, ist das eine gute Möglichkeit, dann ist es schon relativ dunkel und dann funktioniert es auch schon einigermaßen. Also es muss nicht stockdunkel sein. Es ist cooler, wenn es stockdunkel ist, aber es geht auch schon bei ein bisschen dunkel. Und ansonsten hat jeder so ein Smartphone neben sich liegen und LED hinten anmachen für den Blitz und also Taschenlampe quasi und lädt dann kurz nochmals auf. Das geht auch. Ja, das war's eigentlich schon, was ich sagen wollte zum verrückten Labyrinth. Haben wir noch was in der analogen Spielecke?
Monopoly Banking Ultra sehe ich hier. Eine genau. Offensichtlich wieder Weiterentwicklung auch eines Klassikers, ne?
Eines Klassikers. Meine Geschichte um Monopoly, das könnte ich auch mal erzählen.
Sprich, ich als Österreicher bin ja eher so DKT zu Hause. Also die Österreich-Variante.
Jetzt musst du mir kurz erklären, was das ist.
Du, Monopoly.
Also eine österreichische Version einfach, oder wie?
Nein, DKT ist ein eigenes Spiel, aber von der Logik her funktioniert es genauso wie Monopoly.
Ach so, ja.
Insofern
kenne ich nicht, ja.
Es ist eigentlich ist ziemlich, glaube ich, das erfolgreichste Brettspiel in unserem Land hier. Mhm. Das gibt es auch schon seit ewigen Zeiten. 1936 sehe ich, da gab es das irgendwie. Und es kommt von der Wiener Druckerei. Mhm. Und ist im Endeffekt eben Monopoly. Ich weiß auch nicht, seit wann es Monopoly gibt, aber es gibt halt eben DKD, das ist wie Monopoly, kommt aus Wien und ist in Österreich halt auch sehr, sehr erfolgreich. Ich lese gerade, Monopoly gab es 1933 und DKD gab es 1936.
Ich wollte sagen, Monopoly ist älter und es gab, ich habe irgendwo im Poughkeepsie-Blog mal zu 80 Jahre Monopoly ein bisschen was zu der Geschichte geschrieben, glaube ich, wenn ich das wieder finde. Oder nee, das habe ich für ein anderes Magazin geschrieben. Ich muss mal schauen, ob ich den Link wieder finde, weil da gab es ja Abspaltungen und hin und her und wurde dann irgendwann in den 50er, jetzt großes Halbwissen, 50er, 60er Jahren dann von Hasbro aufgekauft. Und vorher gab es einige Abspaltungen, die auch hier in Europa dann eben, wahrscheinlich dann eben war das österreichische Format, was du gemeint hast.
Nein, DKT ist keine Abspaltung. DKT war ein eigenes Ding. Hat nie mit Monopoly was zu tun gehabt. Das ist nur das gleiche Spielprinzip.
Heißt, genau, eben, das Spielprinzip, so meinte ich. Ja, so meinte ich. Es gab so ein paar Abspaltungen, die dann eigene Spielformate, aber auf dem Grundprinzip von Monopoly aufgebaut haben.
Ja. Aber wie gesagt, meine Monopoly-Story ist eher, ich kenne DKT, der Rest kam dann erst später.
Ja, ich hatte in meinem Freundeskreis einige Leute und auch im Verwandtenkreis, die Monopoly-Fan waren und das gespielt haben ohne Ende und ich durfte dann mitspielen, yippie. Ich habe das Spiel gehasst, aber aus vor allem einem Grund, weil ich immer verloren habe. Ich habe das irgendwie nie ganz verstanden, wie das funktioniert und habe dann auch irgendwann einfach abgehängt und mich dagegen gestellt und ganz andere Dinge gemacht, an Radio rumgeschraubt und solchen Dingen. Und habe dann Monopoly einfach vergessen. Bis dann vor einigen Jahren das Monopoly Imperium rausgekommen ist. Ich glaube, wir haben mal darüber gesprochen, du bist nicht so ein Fan vom Imperium, oder? Oder warst es nicht du?
Ich überlege gerade, ich glaube, das sagt mir nichts, nein.
Da hast du quasi von jeder Seite her so ein kann ich es gaxen, ein Hochhaus, wo du dann dir Cola, Red Bull ist nicht dabei, aber einfach so große Marken, Microsoft und so weiter, kaufen kannst und dann füllst du quasi diesen Wolkenkratzer und derjenige, der zuerst den Wolkenkratzer gefüllt hat, der hat dann gewonnen.
Nein, das war sicher nicht ich, weil das sagt mir nichts, klingt eigentlich spannend.
Es war unheimlich spannend, weil das war das erste Mal, dass ich Monopoly verstanden habe und vor allem auch, dass ich viel gewonnen habe beim Monopoly-Spielen. Deshalb hat es mir plötzlich begonnen zu gefallen. Unter anderem auch, weil es ein sehr, sehr schnelles Monopoly ist. Also du kannst da wirklich quasi kurz vorm Ende sein und mit einem Gang kannst du alles verlieren oder den größten Teil verlieren. Und das kann sehr schnell sehr heftige Wechsel geben. Und das hat mir gefallen und da bin ich dann in die Monopoly-Welt eingetaucht. Habe dann auch das Kindermonopoly, ich muss mal auf dem Blog nachschauen, ich habe ganz 6, 7, 8, 11 verschiedene Versionen Monopoly mittlerweile hier bei mir zu Hause.
Okay.
Und mittlerweile kann ich auch die normalen spielen, weil dadurch irgendwie habe ich es jetzt geschnallt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, was wollte ich damit? Ja, halt eine Hassliebe früher gehabt in Richtung Monopoly, die sich jetzt zum Glück gewendet hat.
Und jetzt gibt es ein neues Monopoly.
Das ist korrekt. Das Ganze nennt sich Monopoly Banking Ultra. Genau. Und wir hatten es im Vorgespräch, das ist ja nicht die erste Version von diesem Spiel, wie wir herausgefunden haben. Du hattest eine ältere Version.
Was du so erzählt hast, dass du quasi kein Bargeld mehr, sondern ablässt mit so einer Kasse, Kreditkarten, wie auch immer, ne?
Kreditkarte, genau.
Mhm. Genau, ich hatte schon seit 4, 5 Jahren eine mit Kreditkarten, die mich nicht besonders vom Hocker gehauen hat, muss ich gestehen, einfach weil es nämlich auch ewig lange dauert und Bargeld sogar schneller war. Jetzt eine neue, also die Grundidee gefällt mir sehr gut umgesetzt, weil das damals einfach aber wirklich schlecht, weil es einfach viel zu aufwendig war. Wie ist das jetzt in der neuen? Funktioniert das jetzt besser, schneller?
Ich habe die alte nie gespielt, deshalb kann ich dir keinen direkten Vergleich geben, aber das Ganze mit, du hältst die Karte quasi drauf, dann wird draufgerechnet oder abgerechnet, quasi mehr Geld drauf oder weniger, mehr Geld weg, umgekehrt, wie auch immer, du weißt, was ich meine, oder? Das funktioniert relativ gut. Du hast ganzen groben, ist nicht ein QR-Code, ist einfach so ein Strichcode, eine Art, die dann einfach erkennt, wer welcher Spieler ist. Und das funktioniert relativ gut, finde ich, ja, doch.
Das heißt, wir sind insofern auch im 21. Jahrhundert angekommen und du musst deine Kreditkarte nur noch anhalten zum Beispiel, ne?
Du musst einfach draufhalten und dann, genau. Also mein erstes Tweet, als das Paket überraschenderweise bei mir auftauchte, war ja, ich freue mich schon auf die nächste Version, weil dann kann ich mit Apple Pay bezahlen. Dann halte ich da nur noch die Uhr dran. Mastercard fand das auch ganz lustig und hat es retweetet.
Ne, das passt dann eben genau, weil zum Beispiel eben beim Alten musstest du diese Karten dauernd einschieben und dann zwar auch in den richtigen Slot, weil dann gab es einen Slot für Plus, einen Slot für Minus, dann musstest du Transaktion eingeben, dann musstest du Enter drücken, dann musstest du die Karten wieder raus, dann hast du Geld bekommen, durfte nur eine Karte rein oder Geld verloren, durfte auch nur eine Karte rein. Und dann ist das ganze Karten ein- und ausstecken in der richtigen Richtung. Eben, wie wir wissen, nervig, ja, macht heute keiner mehr, nicht mal mehr die echten Geschäfte. Darum so eine Anhaltvariante, super Sache. Dann geht's auch sicher viel schneller.
Ja, ja eben, es ist wirklich so ein halb drauflegen und einen Knopf drücken und dann wird's relativ. Was halt ist, was wir bemerkt haben, also unsere Kleinen lieben ja Monopoly Junior. Einen Testbericht werden wir auch verlinken. Und sind jetzt seit circa einem Jahr auch bei den größeren Versionen mit dabei, wo es langsam ein bisschen mit dem Rechnen geht und so weiter. Was sie hatten aber extrem Schwierigkeiten, sich das Geld in digital vorzustellen. Und das ist ja eh die große Krux, die viele Eltern nicht schaffen, ihren Kindern beizubringen, dass digitales Geld nicht einfach unendlich vorhanden ist, sondern dass man das auch im Griff haben sollte, also Blick haben sollte, besser gesagt.
Was ich auch hatte bei dem Spiel, und ich bin kein Kind mehr, ich habe auch das Problem von Vergleichbarkeit, weil so schaue ich und sage, okay, mein Stapel ist so hoch, dem sein Stapel ist so hoch. Da sehe ich das ja nie, ne? Also ich habe halt die Karten dran, dann weiß ich, was es da geldmäßig Sache ist, aber sonst, ich habe nie so einen direkten Vergleich, es ist alles halt ein bisschen eben unplastischer.
Es ist das kann aber auch von Vorteil sein. Ja.
Ja, wenn du der bist, der weniger hat und gerade überboten werden soll, klar.
Genau, zum Beispiel. Genau, ja. Nee, also generell sehe ich ja Monopoly auch vom Erziehungstechnischen her als sehr wichtig an, weil die Kinder da irgendwie, also meine Kinder haben da zum ersten Mal richtig gelernt, jetzt habe ich hier 10, 100 oder 1000, je nachdem welche Monopoly-Version das ist, sind ja da Riesenunterschiede an Währungseinheiten, und wenn da die Hälfte weg ist, ich habe fast nichts mehr. Oder ja, nicht Existenzängste, aber irgendwie so ein bisschen lernen, damit umzugehen mit Geld. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir das jetzt ein Weilchen lang noch mit ihnen spielen, könnte sich das auch ein bisschen auf dieses digitale Geld sensibilisieren. Also ich hoffe es zumindest.
Kann ich mir auch vorstellen, wäre sicher eine spannende Idee. Ja. Mhm. Mit digitalem Geld haben nicht nur Kinderprobleme.
Eben, das ist es ja. Du hast da keinen wirklichen Überblick. Apple Pay hast ja zum Glück irgendwie, wo du reingehen kannst und zumindest die letzten drei Buchungen und einen Stand noch siehst. Aber dennoch, es ist halt, du hast nichts in den Fingern. Das ist sehr gefährlich. Mhm, und doch sehr praktisch. Auf jeden Fall ein witziges Spiel. Wird sicherlich nicht mein Favorit von den ganzen Monopoly-Reihen. Aber ein sehr empfehlenswerter, und ich werde euch mal auf dem Laufenden halten, ob es da was sogar bringt, eben in Richtung meine Kinder und digitales Geld. Das weiß man ja nie. Gut, ich habe fertig. Endlich auch mal gesprochen in dieser Spielefolge.
Sehr schön, wenn wir die analogen Spiele durch haben, glaube ich, war es das schon, und wir können ein bisschen Richtung Zukunft sehen, ne?
Wir haben noch einen kleinen Ausblick in den nächsten Monat oder in die kommenden Monate, und beginnen mit einem Spiel, dessen Namen du gleich sagst.
Dishonored, ein Schleich-Stealth-Spiel von Bethesda. Freue ich mich schon sehr darauf. Auch nächstes Monat kommt dann quasi der zweite große Shooter des Jahres, Call of Duty Infinite Warfare, Deep Rim in der Zukunftsrichtung. Der wird mir alleine deshalb besser gefallen. Technisch bin ich da noch etwas skeptisch. Was auch kommt, ist Gran Turismo Sport. Das wird auch in einer VR-Variante kommen. Für mich persönlich gleich mein nächstes Highlight. Ich mag Racing-Spiele, ich mag Gran Turismo, ich mag VR, kriege jetzt alles zusammen. Hey, Strike, perfekt.
Kommt das nur auf der PS, oder?
Ja, Gran Turismo ist immer PlayStation. Immer schon gewesen.
Stimmt, ja, jetzt.
Es ist quasi Sony's Forza.
Mhm, genau.
Und Watch Dogs 2 wird auch kommen. Da bin ich auch sehr gespannt, nachdem der erste Teil mich auch ein bisschen enttäuscht hat. Man könnte auch hier fast wie bei No Man's Sky, wie wir es in der News-Folge hatten, ein bisschen von gebrochenen Werbesprechen reden. Bin gespannt, ob Watch Dogs 2 da mehr einlöst, als der erste Teil das einlösen konnte. Ist so ein Hacker-Shooter, modern Sci-Fi-Zeugs, ein sehr nettes, sage ich jetzt mal. Bin auf den zweiten Teil gespannt, ob mich der mehr vom Hocker reißt, als der erste, der dann doch ein bisschen dröge war.
Apropos, du meintest vor Forza Horizon. Mhm. Microsoft. Slim. White.
So, zu guter Letzt, bevor der Martin weiter ins Träumen kommt, noch ein kleiner Tipp, den ich euch in eben genau dieser Folge gegeben habe. Da sprachen wir von Batman The Telltale Series.
Da ist also meinst du mit eben der Folge, meinst du die mit Microsoft?
Ja.
Gut. Weiß.
Da gibt es mittlerweile die dritte Episode und ich habe euch damals gesagt, wenn ihr euch nicht gleich einen Pass kaufen wollt und wenn ihr da mal reinschauen wollt, wartet ein bisschen, traditionsgemäß wird es dann irgendwann kurz vor Weihnachten wahrscheinlich die erste Episode sicher gratis zum Downloaden geben. Ich hatte recht und ich hatte Unrecht. Ich hatte insofern recht, dass es jetzt soweit ist. Ich hatte Unrecht, dass es sogar noch schneller ging, als ich erwartet hatte. Auf Steam gibt es die erste Episode jetzt kostenlos. Könnt ihr reinspielen, wenn es euch gefällt. Kauft euch den Season Pass und habt so quasi die erste Episode komplett freistehend mal als sehr große Demo, finde ich sehr angenehm. Ebenfalls übrigens auch für Minecraft Story Mode. Das gibt es auf iOS jetzt die erste Episode kostenlos. Insofern mal ein bisschen kostenloser Telltale-Spielspaß und wenn es einem dann gefällt, kann man dann ja die anderen Episoden im Season Pass oder schon als Ganzes, weil sie schon alle da sind, nachkaufen. Ja, das noch als kleiner Kauf- oder Spiele- oder Demo-Tipp am Ende.
Lieber Jan, ich bedanke mich vielmals, dass ich auch mal was sprechen durfte. Ist ja nicht so, dass es deine Schuld wäre, sondern ich bedanke mich vor allem für deine ganzen Themen oder sprich die ganzen Reviews zu den einzelnen Spielen vom Monat.
Ich wollte gerade sagen, du darfst gerne jederzeit viel, viel mehr sprechen, bitte. Außer Microsoft weiß Slim.
Aber das möchte ich an der Stelle nochmals erwähnen. Microsoft weiß und Slim. Und wir bedanken uns gemeinsam bei den Hörern, dass ihr unser Format mit den Spielen auch immer wieder mal downloadet und anhört. Und jetzt darfst du noch was Kurzes sagen, bevor ich dann abschließe.
Genau, vielen Dank an die Hörer. Lasst uns wissen, was ihr euch von den Spielen gekauft habt oder worauf ihr euch jetzt so auf Ende des Jahres, Weihnachten hin, noch am meisten freut und warum vielleicht auch gleich.
Auf die Weiße Slim von Microsoft. Ach, das war nicht die Frage. Gut.
Die gibt es auch nicht mehr übrigens.
Mist. Was will ich dann haben jetzt?
Die 2 Terabyte Sonderedition, die ist mittlerweile ausverkauft und wird nicht mehr nachproduziert.
Gut, was will ich dann jetzt?
Ja, wurscht, Slim.
Und 2 Tera.
Weiß ich gar nicht, ob es gibt, aber im schlimmsten Fall kann man ja extern anstecken, weil sie die immer noch kann und die PlayStation immer noch nicht kann. Also auch nicht so dramatisch, eine USB-3 Festplatte hat man irgendwo herumkugeln meistens.
Ich schreibe morgen mal ein Mail an Microsoft. In diesem Sinne, wie immer, wenn ihr uns hört, liebe Hörer, morgen, Mittag oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao.
Hört mehr Geek Talk.